Hallo und herzlich willkommen alle zusammen zum Podcast von Gastronovi und ein Spritzer Zitrone, dem Podcast von Gastronomen für Gastronomen und alle, die sich für unsere wundervolle Branche interessieren, die Einblicke bekommen möchten, was bei uns so passiert und die teilhaben möchten auch an den Dingen, die hinter den Kulissen passieren. Heute sind wir mit einem unglaublich besonderen Gast, auf den ich mich die gesamte Woche, heute ist Freitag, sehr, sehr gefreut habe, weil es für mich was ganz Neues ist und auch ein Thema, mit dem ich mich bisher noch nicht beschäftigt habe. Zu Gast ist Max Luscher und Max hat, nachdem er bei der Hotelkette B&B den CEO-Posten abgegeben hat, Coffee Brownies and Downies gegründet, ein Café- und Gastronomiekonzept, das Menschen mit Behinderungen inkludiert. Und ich bin sehr, sehr gespannt darauf, wie das funktioniert, was die Herausforderungen sind, was die Vorteile sind, was die Besonderheiten sind. Genug der Vorworte. Max, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Dennis, ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Klingt ja, als ob der Weihnachtsmann heute hier wäre nach der Intro. Ich freue mich sehr und schon mal Kompliment. Das ist der professionellste Podcast, den ich bislang mit aufzeichnen durfte, mit hier Headset und Kamera und allem drum und dran. Respekt.
Ja, das Kompliment gebe ich weiter. Das kommt tatsächlich von Gastronovi und die kümmern sich fantastisch um uns, dass das alles so funktioniert und läuft. Also wir können nicht nur Kasse, wir können auch Podcast.
Sehr gut,
Max, lass uns direkt einsteigen und zugegeben, vor dem Termin heute, beziehungsweise vor der Vorbereitung zu dem Termin heute, hatte ich relativ wenig Berührungspunkte mit zu Menschen mit Behinderung. Als Arbeitnehmer, also für mich, also dass Menschen bei uns arbeiten, noch viel weniger. Wenn die Berührungspunkte mal waren, dann vielleicht bei Gästen, dass wir irgendwie einen Zugang ohne Barriere darstellen mussten oder durften. Und ansonsten hatte ich keine. Und in der Vorbereitung zu heute, da sind mir so ein paar Begrifflichkeiten aufgefallen und mit denen würde ich gerne anfangen, damit auch die Menschen, die uns zuhören, wissen, worüber wir nachher sprechen. Zum einen, ich habe von dir gelesen, aber auch woanders gelesen, dass man unterscheidet zwischen ersten und zweiten Arbeitsmarkt. Kannst du in vielleicht zwei, drei Sätze dazu sagen, wie sieht denn die normale, in Anführungszeichen, normale Arbeitsrealität von Menschen mit Behinderungen aus und was bedeutet es eigentlich erster und zweiter Arbeitsmarkt?
Ja, ich kann dir nur sagen, erster Arbeitsmarkt bedeutet nach Definition, so wie ich es verstanden habe, dass eben ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis entstehen soll. Sprich, wir haben definiert als Sozialstaat, als Gesellschaft, dass eben eine Gleichberechtigung für Menschen mit Schwerbehinderung dann eben vorhanden ist, wenn sie vertraglich gleichgestellt sind. Ich finde es ganz interessant, können wir nachher nochmal aufgreifen, weil ich glaube, das ist einer der großen Fehler im System. Denn Menschen mit Schwerbehinderung wollen eine echte Teilhabe und Fakt ist ja, dass das Schaffen dieser sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse zu kompliziert ist, sonst würden es ja viele machen. Du bist der fantastische Durchschnittsdeutsche, der eben sagt, ich habe gar keine Berührungspunkte, auch als Arbeitgeber nicht. Und da ist dann ja faul im Staate Dänemark. Ich glaube tatsächlich, es gibt Gründe, warum diese sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse kaum geschaffen werden. Können wir nachher mal diskutieren.
Bin schon viel genannt worden. Aber der Durchschnittsdeutsche, das war noch nicht dabei. Aber
well,
das freut mich sehr.
Klaus Müller, herzlich willkommen.
Danke. Was ist denn in der Regel ein Arbeitsumfeld von einem Menschen mit Behinderung?
Genau, im Regelfall arbeiten sie eben nicht im ersten Arbeitsmarkt, sondern sind meistens in sogenannten Werkstätten verortet. Werkstätten sind quasi, ich nenne es jetzt einfach mal Sondereinrichtungen, die sich nur darum kümmern, dass Menschen mit Schwerbehinderung an den ersten Arbeitsmarkt herangeführt werden, qualifiziert werden und eigentlich auch vermittelt werden sollen in den ersten Arbeitsmarkt. Und ich glaube, es ist mehr wie fair zu sagen, dass unser Konzept auch nicht das Allerheilmittel ist für jeden Menschen mit Beeinträchtigung. Also bei uns im Konzept können wir zum Beispiel blinde Menschen kaum unterbringen oder Rollstuhlfahrer oder wie auch immer. Man braucht eine Art Grundthemen, die funktionieren. Man muss alleine arbeiten können, man muss mobil sein, man muss, ich sage jetzt mal, auch irgendwo auf Englisch well-groomed sein. Also wenn ich irgendwie Hautausschlag habe oder irgendwelche Themen, ist das natürlich nichts für die Gastro. Das heißt, unser Ansatz ist kein Allerheilmittel, aber ich glaube, es ist ein guter Weg, der einfach aufzeigt, dass Inklusion im Herzen der Gesellschaft funktioniert. Ja, oftmals sind Gewerbegebiete eben die Heimstätten von Werkstätten. Mir ist aber ganz wichtig, auch hier zu erwähnen, ich möchte gar kein Werkstätten-Bashing betreiben. Da arbeiten ganz viele tolle Leute, die sich intensiv kümmern um Menschen mit Beeinträchtigungen. Ich glaube bloß, das System, das wir in Deutschland aufgebaut haben, tatsächlich nicht wirklich Inklusion am Schluss zulässt, sondern eigentlich eher eine Separierung von Menschen mit Beeinträchtigungen. Sonst würden sie eben nicht in Werkstätten sein, sondern auf dem ersten Arbeitsmarkt sichtbar sein. Oder ich sage einfach mal, in normalen Unternehmen sichtbar sein. Unser Ziel ist, dass man eben Menschen mit Schwerbehinderung überhaupt wieder sieht, wieder kennenlernt, dass man sie in der Gesellschaft wieder wahrnimmt. Das ist das große Feedback, dass dem eben nicht mehr so ist, weil wir aus Schwerbehinderung einfach ein Spezialthema für Sonder- und Sozialpädagogen quasi gemacht haben. Und Achtung, das ist, wie gesagt, gar kein Angriff auf diese Berufsgruppen, sondern die kümmern sich ganz toll. Ich kann halt immer nur sagen, ich habe einen Sohn mit Schwerbehinderung, mir hat keiner beigebracht, wie ich mit ihm umgehen soll. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Überschrift für uns. Eigentlich müssen wir doch als Gesellschaft wissen, wie man mit Schwerbehinderten umgehen soll, muss, kann und darf. Und eben dann, wenn Hilfe erforderlich ist, müssen wir diesen geschätzten Rat und das Wissen der Sozial- und Sonderpädagogen etc. mit dazu nehmen. Aber wir als Gesellschaft haben es aus meiner Sicht einfach verlernt.
Ich glaube, das ist das perfekte Stichwort, um jetzt den Sprung oder den Wechsel zu machen dazu, wie ihr es macht. Also ihr seid auf seit Sommer diesen Jahres, ne?
1.8. jawohl.
1.8. in Oberursel. Kaffee, Brownies und Downies. Was ist aus deiner Sicht zum einen, klar, also das Alleinstellungsmerkmal, was macht euch besonders und was unterscheidet euch denn zu dem Arbeitsmarkt, den ein Mensch mit Schwerbehinderung in der Regel vorfindet?
Ja, weil wir haben offen seit 1.8. Oberursel nördlich von Frankfurt, ist eine Stadt, 40.000, 45.000 Einwohner, noch funktionierende kleine Einkaufsstraße. Und wir glauben, dass unser Konzept ein Konzept ist, was insbesondere in kleinen Mittelstädten sehr, sehr gut funktionieren kann. Wir sind dort so ein bisschen, ich sag mal, Talk of Town. Ich glaube durchaus, dass wir Oberursel auch aufgewertet haben die allerbeste Lage. Konkurrenz wird man immer irgendwo haben, aber ich glaube, in den Großstädten neben den ganzen Filialisten, da ist einfach auch zu viel Angebot. Da kann man sich kaum noch differenzieren. Und ich glaube, in den kleinen Mittelstädten mit frei werdenden Flächen ist es durchaus interessant. Was machen wir? Wir sind Tagesbar, Kaffee. Es gibt auch Mittagessen, Snacks nachmittags, herzhafte Speisen und so weiter. Fokussiert, modular aufgebaut, hoher Digitalisierungsgrad. Und eben, was uns anders macht zu anderen Läden ist Folgendes. Wir haben in zu vielen Inklusionsbetrieben der Gastronomie, es gibt ja viele gastronomische Konzepte mit Inklusion, die meisten werden durch gemeinnützige Organisationen betrieben. Ich glaube, Gemeinnützigkeit ist sehr wichtig, kann sehr viel leisten, aber am Schluss habe ich zu oft gesehen, dass Gemeinnützigkeit zu auch falschen Entscheidungen führt. Was meine ich damit? Ein Gemeinnütziger würde immer wahrscheinlich eher die falsche Lage wählen, weil sie ein bisschen günstiger ist wie die richtige Lage. Ne? Dieses Thema Lage, Lage, Lage. Konrad Hilton von Hotels gilt ja auch für Restaurants, jedenfalls in weitesten Teilen. Und wenn ich sehe, wir haben uns in Flächen bemüht und dann ist halt die Diskussion, Achtung, beste Fläche 20 Euro auf den Quadratmeter, um drei Straßen weiter gibt es sie auch für 10 Euro auf den Quadratmeter, drei Straßen weiter geht aber keiner mehr hin. Ja, Footfall ist weg. Insofern, da ist einfach oftmals der Kostendruck ein anderer. Dann haben wir halt festgestellt, dass Inklusionsbetriebe von der Förderung her zum Beispiel keine Förderung für Innenarchitekturkosten bekommen. Und dann sind die Betriebe oftmals eher funktional eingerichtete Räume statt interessante Gastrokonzepte. Bei uns kommst du rein, wir haben Sofas, die von der Decke hängen, Zugabteilsitze, runde Sitze, Sofalandschaften, also Feedback ist, die Leute kommen wirklich rein und sagen, so ein schönes Café habe ich noch nie gesehen. Thema Nummer zwei, unsere gastronomische Leistung ist gut, sehr gut, also es muss schmecken, ja, also die Brownies müssen schmecken, der Salat muss schmecken, die Sandwiches, wir haben Tagesschöpfgerichte wie Chili con Carne, Tortellini, Sahne, Soße und so weiter. Das muss alles schmecken, sonst kommt kein Gast ein zweites Mal, sonst ist es Sozialromantik gewesen. Wir haben besten Kaffee aus den besten Bio-Bohnen in Brasilien mit ein bisschen Robusta aus Uganda dabei, abgeschmeckt auf die perfekte Creme. Also wir haben es da richtig auch nicht übertrieben, aber gemacht wie ein Gastronom, ja, wie du es auch machen würdest. Aber das, was es eben bei uns gibt und es sonst eigentlich nicht mehr gibt, Wir haben durch unsere 11 Mitarbeiter mit Schwerbehinderung in dem Team aus in Summe rund 15, 16 Köpfen, also auch einige ohne Schwerbehinderung, die so ein bisschen den Rahmen rumbilden, das Thema Premium Service Herzenswärme. Wir haben Mitarbeiter, die einfach stolz drauf sind, bei uns zu arbeiten, die einen fantastischen Job machen und durch ihre Schwerbehinderung, durch ihre Besonderheit, durch den Rucksack, den sie eben aufhaben, es tatsächlich schaffen, unglaublich diesen Unterschied zu machen, diese Herzlichkeit, auch diese Eigenheit irgendwo. Das ist wirklich fantastisch. Ich habe am Schluss auch noch ein kleines Beispiel dabei, kann ich dann mal kurz nochmal schildern, dass man einfach merkt, was passiert. Was ist Zwischenfazit? Google-Bewertung 4,8 auf dem Weg zu 4,9 nach rund 200 stabilen Bewertungen. Man kann sagen, diejenigen, die uns negativ bewertet haben, haben unser Konzept vielleicht nicht verstanden. Oder es gibt auch manchmal Hater, die kommen rein und sagen irgendwie, Brownie war mir zu matschig, Atmosphäre geil, Service geil, Mitarbeiter geil, Brownie war mir zu matschig. 2 von 5 Sternen. Okay, alles klar. Ist dann so. Also wir sind top
zufrieden. Das Schöne ist ja, das ist ja wahrscheinlich eher ein Kompliment, weil genau so wird eine, nennt man das dann normale Gastronomie? Ich weiß es nicht. Also eine
Gastronomie, die... Wir sind eine normale Gastronomie.
Ja, aber ich meine eine, die jetzt nicht mit Menschen mit Behinderung arbeitet, die wird ja genauso bewertet. Und dann, wenn wir über Inklusion sprechen, dann muss bei euch ja genau das Gleiche passieren wie in jeder anderen auch. Und dann hast du halt auch die Hater dabei, die schreiben...
Arschgeigen gibt es überall.
Brownies zu matschig oder wir haben eine 1-Sterne-Bewertung bekommen, weil die Aussicht von der Terrasse nicht schön sei.
Also ja, ganz mieser Laden, ne?
Ja, ist was will man machen? Aber gut. Sehr, sehr spannend. Und du hast in einem Nebensatz vorhin gesagt, du hast einen 13-jährigen Sohn mit einer Behinderung. War das die Motivation, das Café zu machen oder war das quasi nur noch ein zusätzlicher Push?
Nein, definitiv. Also irgendwie eine gewisse Betroffenheit gehört ja immer dazu bei vielen Leuten, die in diesem Segment was machen. Ich war 8 Jahre bei B&B Hotels. Beste Job, den ich mir überhaupt vorstellen konnte. Ich bin dazu gekommen, Hotel Nummer 60, 70 in Deutschland. Als ich gegangen bin, hatten wir 260, 270 Hotels in meiner Region nach 8 Jahren mit 9 Ländern aufgemacht, hoch und runter. Es war eine geniale Zeit. Ich wollte aber was Selbstständiges machen, ich wollte was Eigenes machen und am Schluss, ne, ich bin gelernter Hotelfachmann, liegt Restaurant da immer sehr nahe, wobei witzigerweise Hotellerie und Restauration, ein weiteres Beweis für mich hier, das hat nichts miteinander zu tun, bis drauf, dass es zufälligerweise in der gleichen Immobilie oft betrieben wird. Das sind einfach 2 ganz unterschiedliche Themen, aber ich habe da schon immer Leidenschaft dabei, man sieht mir auch an, ich esse viel zu gerne, also schwer übergewichtig. Ich habe früher auch mal als Restaurantleiter gearbeitet in Relin Chateau Hotels, damals 6 bestes Hotel der Welt in den USA, 2 bestes kleines Hotel der USA und so weiter. Da kam das einfach relativ normal und wir haben einfach sehr viele systemgastronomische Ansätze übernommen, haben einfach nur viele, viele moderne Ansätze verwendet. Und haben jetzt irgendwie was aufgebaut, wo alle Welt reinkommt und sagt, ne, FAZ war da, RTL war da, NTV war da. Und die alle sagen, hey, sowas gab's ja noch nie. Und da denke ich mir immer, Freunde, es ist 2025, es kann doch nicht sein, dass es das noch nie gab, dass einer mal so ein bisschen mit einem sozialeren Ansatz sagt, wir machen daraus Inklusion.
Ja, vor allem, weil es ist ja auch, wie du sagst, es ist ja nicht ausschließlich ein sozialer Ansatz, sondern es ist ein echtes Unternehmen. Ich glaube, ich habe von dir gelesen, Inklusion muss in einem echten Unternehmen stattfinden und nicht in einem Sozialprojekt oder dafür geschaffenen, sondern im echten Unternehmen, auch mit echter Bezahlung der Mitarbeiter und echter.
Es soll doch echte Teilhabe sein. Ja? Genau. Also ist doch nur dann Inklusion, wenn Menschen mit Beeinträchtigungen überall arbeiten, ja, beim Bäcker, beim Metzger, im Restaurant, in Großunternehmen, beim Steuerberater, wie auch immer. Und das ist ja faktisch definitiv nicht der Fall.
Ja. Ich habe 3 eurer Mitarbeitenden in Videos gesehen, Luisa, Lino und Matteo, glaube ich.
Ja, Luisa, Lino und Matteo.
Also Wahnsinn, mit wie viel, also vor allem die ich glaube Luisa war es, die dann...
Luise,
Luise.
Sie würde dich tadeln.
Entschuldigung, Luise. Wie sie an ihrem ersten Tag da rumgelaufen ist und gesagt, Kirsche weiß ich, also ihr habt ja, guck mal, ein wichtiger Punkt, können wir direkt noch drüber sprechen, nämlich die Unterschiede in den Abläufen. Also Kirsche weiß ich, wo das ist und hat dann die Bestellung rausgebracht. Den Sprung zu Abläufen und Strukturen, was macht ihr anders? Also was müsst ihr verändern, damit ein effizientes Arbeiten, weil genau wie alle anderen auch, seid ein Wirtschaftsunternehmen und am Ende des Jahres wäre gut, wenn ein positives Ergebnis da unten stehen würde. Also was müsst ihr anders machen bezüglich Struktur, Abläufen, vielleicht auch Kommunikation, Mitarbeitertrainings, damit das, was ihr dort anbieten wollt, sowohl für das Team als auch für die Gäste ein Erlebnis ist, wo man gerne wieder hingeht.
Hm. Also ich sag's mal so, das Interessante ist eigentlich alles und nichts. Was meine ich damit eigentlich? Hier oben muss bei insbesondere den Mitarbeitern ohne Schwerbehinderung ein Umdenken stattfinden, und zwar nicht im Sinne von, ich habe Mitarbeiter mit Beeinträchtigungen, die ich irgendwie durchschleppen muss oder wie auch immer, sondern ich muss einfach immer mitdenken, was können sie leisten, was können sie auch nicht so gut leisten, um dann eben aktiv außenrum zu arbeiten, den Mitarbeitern mit Beeinträchtigungen quasi auch irgendwo eine Bühne geben und somit zum Erfolg des Unternehmens beizutragen. Ein Beispiel, eine unserer Mitarbeiter hatte ich mal besucht, die hat davor ein Praktikum, diese Person hat davor ein Praktikum gemacht in einem Hotel, und da war es ganz, ganz bezeichnend, Mittagsservice im Restaurant, irgendwie zwei große Tische, sonst hat das Restaurant geschlossen, und es wurde Suppe aus der offenen Showküche rausserviert, quasi an den Pass gestellt. Es waren zwei Kellner da und die weitere Person mit Beeinträchtigung. Und jetzt genau Folgendes passiert: immer dann, wenn drei, vier Suppen gerade bereit waren, rausgebracht zu werden an den Tisch, ist eine Mitarbeiterin ohne Beeinträchtigung vorbeigekommen, hat die zwei, drei Suppen kurz genommen, hat gesagt, ah, ich nehme sie kurz, ich gehe sowieso wieder rüber. Ja? Und genau das ist dieses im Kopf. Was dort hätte passieren sollen, ist Folgendes: die Mitarbeiterin ohne Schwerbehinderung geht an den Tisch und sagt, hallo, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Übrigens, bei uns im Service arbeiten mit Person XY, hat eine Beeinträchtigung, macht das richtig gut. Wenn es irgendeine Frage gibt, einfach auf uns zugehen, wir beißen alle nicht. Wir klauen Ihnen auch nicht die Handys im Geldbeutel. Insofern wunderbar. Und dann eben zu dieser Person hingehen, sagen, hier bitte die drei Suppen, du musst sie hinbringen. Ja, und das ist das Umdenken im Kopf. Und das ist eben aus dem kleinen Effizienzgedanken der Gastronomie eben genau andersrum gedacht. Dieses nie leer gehen, immer an alles gleich mitdenken, hier vorbei, Stuhlrücken, Stühle aus, ne? Und das muss man den Leuten mitgeben, das muss man von Anfang an trainieren, dann funktioniert es auch. Sonst machen wir tatsächlich überhaupt nichts anderes. Wir schauen halt, Downy steht bei uns stellvertretend für Menschen mit Schwerbehinderung. Das heißt, wir haben auch andere Behinderungsformen. Wir haben einige Autisten dabei. Bei vielen fragen wir auch gar nicht, was es ist, weil es uns ehrlicherweise auch nichts angeht oder wir auch gar nichts anderes machen könnten. Also vielleicht das Thema der Downy-Mitarbeiter. Die sind besonders gut im Service. Ja, Freundlichkeit, einfach, die haben eine Art und Weise, da springen die Gäste drauf an, das ist wunderbar. Versuch mal mit einem Menschen mit Down-Syndrom, jedenfalls die wir kennengelernt haben, morgens draußen eine Terrasse aufzubauen. Ja, wenn die Stühle weggeräumt waren, Tische und so weiter, hey, du hast die ganz bunt gestellt, garantiert nicht wie geplant. Und nach einer Viertelstunde kommt der Mitarbeiter her und sagt, Max, bin fertig, und du gehst raus und denkst, um Gottes Willen, ist da der Wirbelsturm durchgegangen. Also nicht dieses dieses Thema Ordnung, Struktur und so weiter ist da eben eine Herausforderung. Ja, aber hey, dann ist es so. Ja.
Max, zum Thema Abläufe und Strukturen, gibt es Dinge, die ihr bei euch vor Ort anders macht, als es vielleicht in einer üblichen Gastronomie ist, um sowohl für eure Mitarbeitenden als auch für die Gäste die Abläufe effizient und stringent zu halten? Gibt's da Dinge, die ihr anders macht?
Also es sind mehrere Punkte. Auf der einen Seite, was wir gemacht haben, ist, bei uns ist QR-Code bestellen, bezahlen, und wir erklären das immer den Gästen ganz einfach, indem wir sagen, Achtung, wir wollen ja keine Jobs für die Normalos schaffen. Viele Menschen mit Schwerbehinderung können nicht kellnern, kassieren, Bestellungen aufnehmen. Insofern ist das eine gute Erklärung auch für die Digitalisierung. Die Leute nehmen es an. Wir haben natürlich auch einen Prozess gebastelt, wo die Leute an der Theke dann bestellen können und so weiter. Ist ja logisch, nicht jeder kriegt es hin. Auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel nicht Tischnummern. Ja, viele Kollegen können sich nicht gut die Nummern merken. Ja, Tisch 11 oder sowas finden sie nicht. Aber wir haben zum Beispiel Löffel, Gabel, Messer, wir haben Auto, Bus, wir haben eine Kirsche, Apfel hin und her, je nach Zone im Restaurant. Ich bin ganz fertig, dass nach 3,5 Monaten ich immer noch nicht alle Tische kann. Die Zahlen hätte ich mir gemerkt, aber wenn einer herkommt und sagt, wo ist ein Tischkegel, dann sage ich immer noch, scheiße, ich habe es mir nicht gemerkt. Ich weiß es nicht. Also da merkt man auch wieder, ne, wie man selber manchmal dran zu knabbern hat. Das sind dann so kleine Hilfsmittel, die gut funktionieren können, aber tatsächlich ist es einfach das Mindset der Leute, der Kollegen außenrum, und vielleicht auch noch so ein kleines How-To. Was soll denn jetzt der Restaurateur machen, der Entrepreneur, der sagt, hey, ich finde das jetzt alles gar nicht so doof, was der Max erzählt hat, wie kann ich das selber auch machen? Also ich verlange ja gar nicht von jedem, dass er ein Inklusionsbetrieb wird, wo mindestens 30% Schwerbehinderte per Definition, aber hey, geh doch auf deine Werkstätte zu, mach einen Social Media Post, Facebook, whatever, ja, und sag, Achtung, wir würden gerne Menschen mit Schwerbehinderung einstellen. Dann fängt es immer erstmal mit dem Praktikum an. Und beim Praktikum hilft es einfach, das ganze Team einmal abzuholen und sagen, Achtung, da kommt ein Mitarbeiter, der ist nicht perfekt, so wie wir alle. Und Ziel ist nicht, dass ihr euren Stiefel macht, sondern heute ist das Ziel, schaut, was er kann, die Dinge soll er machen, versucht den ins Rampenlicht zu schieben und arbeitet eben außenrum und versucht das eben als Team neu zu definieren. Ich zeige dir mal ein kleines Bild. Wir Deutschen denken immer, dass Inklusion Integration wäre. Integration bedeutet, wir sind hier. Hier ist der Mensch, der integriert werden muss und er muss auf unsere Ebene hochkommen. Inklusion bedeutet, wir müssen zusammen eine neue Ebene bilden. Ja, und mit diesem Bild schaffst du es, deine Mitarbeiter abzuholen, dass sie verstehen, wie es funktionieren kann. Und jeder kann mir, hey, ruft an, schreibt mir eine E-Mail, ich erkläre euch gerne, wo ihr die Mitarbeiter findet. Es gibt mehr, als ihr denkt.
Ich habe bei euch auf der Seite gelesen, hier kann sich jeder bewerben, sogar Menschen ohne Behinderung. Das hat mich so sehr angesprochen. Ich fand, total. Wie läuft denn so ein Bewerbungsprozess bei euch? Also ich habe mitbekommen, ich glaube, ihr habt relativ viele Bewerbungen bekommen und das in einer Branche, die jetzt ja nun nicht zwingend unter zu viel Personalzuspruch leidet. Ganz im Gegenteil. Wie läuft bei euch so ein Bewerbungsprozess, sowohl im Vermarkten der Stelle als auch dann der Mensch beginnt, Einarbeitung, wie funktioniert das?
Vom Grunde her ist es so, dass wir damals, als wir aufgemacht haben, natürlich noch keinen bestehenden Betrieb hatten. Insofern konnten wir viele Dinge noch nicht so machen, wie es dann auch hinterher umsetzen wollten. Insofern war da viel, ich sag mal, Kaltstart dabei im Sinne von, ne, du sitzt am Tisch, trinkst einen Kaffee und musst dann irgendwie eine Einschätzung finden, ob Leute passen können oder nicht. Jetzt machen wir es natürlich so, dass gerade Menschen mit Schwerbehinderung erstmal einen Probetag arbeiten kommen, was überhaupt gar kein Problem ist. Und da kriegst du relativ schnell mit, was können die Mitarbeiter und was können sie nicht und wo funktioniert wo nicht. In Summe, vielleicht ganz interessant, wir haben weit über 250 Bewerbungen bekommen mittlerweile. Nur ganz viele Menschen ohne Schwerbehinderung. Ich glaube, es ist sehr wichtig, drauf einzugehen, was das Thema Stress und Kommunikation betrifft. Am Schluss kann Gastronomie stressig sein, ist es auch bei uns. Ne? Wenn am Wochenende, an einem Samstag machen wir 500 Gäste, 600 Gäste, also da geht richtig die Post ab. Das muss man auch können und wollen. Es ist nicht negativer Stress im Sinne von irgendwie alles falsch gemacht. Ne? Bei uns kann man gefühlt gar nichts falsch machen, ist ja Teil des Systems, dass es falsch gehen kann. Aber es gibt manche Leute, die werden dann zu hibbelig oder sowas, da müssen wir von Anfang an aussortieren. Und tatsächlich müssen wir auch sehr das Umfeld der Schwerbehinderten abholen. Was meine ich damit? Naja, es ist halt ganz normal, dass bis zum Ende der Schullaufbahn, ne, die Kinder immer da sind, am Wochenende immer da sind und so weiter. Und dann können wir sehr lange immer sagen, Achtung, samstags muss gearbeitet werden und sehr viel gearbeitet werden. Und natürlich kann man auch mal frei haben und hin und her. Aber da ist schon, merken wir im Umfeld oft dieses Verständnis dafür, hey, es ist Gastro, hey, es ist der erste Arbeitsmarkt. Auch Fragen dann zum Dienstplan, dann ne, kommen kurzfristigste Änderungswünsche rein, auch aufgrund sehr realistischer Dinge, irgendwie ne, Gesundheitsthemen und so weiter. Da beißt sich's halt super oft mit dem ersten Arbeitsmarkt und können wir immer nur halt sagen, hey, wir versuchen, das Mögliche möglich zu machen, aber am Schluss ist es ein Betrieb, ein Job und die Leute müssen eben auch verstehen, dass nicht immer jeder Wunsch erfüllt werden kann. Das ist so eine Herausforderung, die wir gesehen haben, aber die gehen wir mit Ruhe an und ne, da steht der Tropfen, hüllt den Stein, das passt schon.
Wenn jetzt von den Zuhörern jemand sagt, ey, das finde ich total spannend, ich kann mir sowas auch vorstellen, das mit, also zu beginnen oder zu machen, worauf müsst ihr denn als Arbeitgeber achten? Gibt es Dinge, die ihr anders zur Verfügung stellen müsst, als jemand, der keine Menschen mit Behinderung beschäftigt? Gibt es da irgendwas?
Vom Grunde her gar nichts. Wir wollen das Wissen ja weitergeben und das Wissen auch in Sachen Förderungen und so weiter können wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, denn es gibt gute staatliche Förderungen. Also das System krankt nicht dran, warum Menschen nicht mit Schwerbehinderung im ersten Arbeitsmarkt arbeiten, weil die Förderung nicht gut genug wäre. Ja? Wir haben viele Anfragen, also wir haben bestimmt über 100 Anfragen auch für Franchise schon jetzt gehabt, aber ganz viele mit, also ohne Gastronomieerfahrung, mit einem sozialen Beruf hintendran, die den Traum schon immer hatten oder aus irgendwelchen anderen Berufszweigen kommen. Und das ist das Erste, was ich immer ganz freundlich durch die Blume sage, ist, Freunde, ihr müsst einen Gastronomen dabei haben. Ja, entweder ihr selber oder ihr müsst einen einstellen. Einstellen kostet viel Geld. Es ist kein Konzept, wo du jetzt unendlich viele Leute durchfüttern kannst. Insofern, das ist die Grundlage, weil am Schluss ist Gastro. Ja, am Schluss ist Gastro, dass diejenigen, die dort arbeiten, einfach die Üblichkeiten kennen. Und es sind einfach so Dinge wie am Ende des Tages, wenn geschlossen werden muss und der Laden muss geputzt werden, sage ich immer mit dem Augenzwinkern, da ist Gastronomie eine freundliche Diktatur. Ja, im Sinne von, da geht es nicht darum, dass die Leute sich selbst verwirklichen, wie putze ich einen Laden irgendwie am interessantesten, sondern der eine macht den Boden, der andere macht die Stühle, die Gläser, Theke hin und her und das Ganze in einer freundlichen Art und Weise, ich sag mal, orchestriert durch den Betriebsleiter oder mich oder wen auch immer, einen Schichtleiter, dass möglichst schnell geht, weil länger bleiben hat keiner Bock zu. Ja, das ist doch ganz normal an der Stelle. Also insofern, du brauchst Geld, du brauchst den sozialen Ansatz, du musst sagen, jawohl, ich nehme wirklich Geld in die Hand und Teil davon gibt es vom Staat wieder und was mit dem Rest passiert, sieht man dann, aber es ist richtig, diese Jobs kreieren und dann bist du halt relativ schnell in so einem, ich sag mal, schmalen Funnel, da bleiben nicht mehr so viele Leute übrig, deswegen wundert es mich jetzt gar nicht, dass wir nicht 10 Filialen eröffnet haben, also es ist jetzt nicht irgendwie à la Subway, McDonald's oder wie auch immer. Ich glaube, es ist eher ein Sonderthema, aber ich sage immer nur, das System hat so viele Win-Win-Win-Komponenten, wie zum Beispiel, ihr spart euch die Strafabgaben, weil ihr keine eigenen Schwerbehinderten im Betrieb habt. Das kann bei 100, 150 Mitarbeitern schnell 70, 80.000 Euro sein im Jahr. Hey, macht einen Coffee und Brownies und Downies, redet mit dem Steuerberater, wie ihr es am besten in die Betriebsstruktur reinbaut, dann spart ihr das Geld, habt ein kostendeckendes Leuchtturmprojekt mit Mentoring, Buddyschaften, ein Azubi-Projekt, die Azubis rotieren dadurch. Da kann man so viel machen, ja. Und plötzlich bewegt sich was in den Köpfen der Leute und zwar was Positives.
Du hast Fördergelder angesprochen. Da gibt es ja durchaus auch Stimmen, die da sagen, ja, man macht das, um die Fördergelder abzugreifen. Was sagst du zu denen?
Dann sollen sie es auch machen. Also das finde ich, also sorry, saublöd, wenn das jemand sagt. Warum gibt es denn Fördergelder? Die Fördergelder gibt es, warum? Weil das System nicht funktioniert. Und der Staat muss Anreize setzen, weil es sich nicht lohnt. Wenn Privatwirtschaftler Inklusion machen sollen, dann kann man doch niemandem sagen, Achtung, du sollst das machen, aber du verlierst Geld. Da macht's keiner, ist doch völliger Blödsinn. Die Good News ist, man kann es so betreiben, dass man nicht Geld verliert, sind wir fest davon überzeugt. Und die Zahlen, die wir jetzt sehen, im dritten, vierten Monat belegen dies absolut. Aber wir sagen auch, ohne diese Förderungen ist es absolut chancenlos. Und das ist einerseits eine Investitionskostenförderung und auf der anderen Seite eine Lohnkostenförderung. Lass mich auf die Themen einzeln eingehen. Je nachdem, was für Mitarbeiter mit Beeinträchtigung die zu dir dienen, gibt es so verschiedene Herangehensweisen. Von der einen Seite her kriegst du pro Fulltime-Equivalent, also Vollzeitstelle gerechnet auf 40 Stunden, kriegst du derzeit, glaube ich, so bis zu 70.000 Euro anrechenbare Kosten gefördert, musst 5 Jahre lang den Arbeitsplatz aufrechterhalten, danach ist quasi der Zuschuss deiner. Und auf der anderen Seite ist es gedeckelt auf rund, glaube ich, 70-80% der Gesamtinvestitionskosten, anrechenbare Kosten. Achtung, nicht alles ist anrechenbar, Rechtsanwaltskosten für Mietvertrag, Gründung der Gesellschaft ist nicht anrechenbar, Interior-Design-Kosten sind nicht anrechenbar, und so weiter. Also am Schluss kann man sagen, wahrscheinlich man kriegt in Hessen rund die Hälfte seines Gelds wieder. Wir haben knapp 500.000 in die Hand genommen, weil wir den Laden richtig geil machen wollten, mussten auch eine volle Küche installieren, davor war eine Einzelhandelsfläche drin und wir rechnen damit, dass wir um die 250, vielleicht 300.000 wieder bekommen. Diejenigen, die sagen, ist, Schweine, ihr greift hier Geld vom Staat ab, sage ich, also naja, wir sind schon bei den Ersten, die es überhaupt machen. Also es ist jetzt irgendwie kein Tourismus da, irgendwie einen Staat zu melken. Der Staat will, dass es noch mehr Leute machen. Insofern macht's doch bitte auch. Und am Schluss kann ich nur sagen, naja, ich hänge mit meinem Geschäftspartner trotzdem mit Working Capital und allem drum und dran wahrscheinlich mit in Summe 400.000 Euro drin, jeder 200. Hey, ich glaube, das ist ein ziemliches Commitment, 11 Arbeitsplätze zu schaffen für Menschen mit Schwerbehinderung. Also wer mich da kritisieren will, möge den ersten Stein werfen. Ich nehme ihn gerne. Bitte direkt hierhin.
Ich glaube, keiner mehr.
Also genau, das sind die Investitionskosten. Bei den Lohnkosten ist es so, je nachdem, wo der Mensch im System gerade steht, der zu uns kommt, ja, kommt er aus der Förderschule, kommt er aus der sogenannten Reha-Ausbildung, die an die Förderschulen an, anknüpft. Also das heißt, theoriereduzierte Ausbildungen wie Fachpraktiker in Hauswirtschaft oder wie auch immer, kommt er aus einer Werkstätte, kommt er aus der Arbeitslosigkeit, ist A erstmal eine ganz unterschiedliche Stelle im System dafür zuständig. Und das Doofe so ein bisschen, und deswegen macht es auch keiner, ist, du als Arbeitgeber musst quasi rausfinden, wie es funktioniert. Und das ist wirklich, hey, also mit Verlaub, ich habe 3 Studienabschlüsse, ich habe es bis jetzt noch nicht verstanden. Kleiner Exkurs noch, Thema Investitionskostenförderung. Die Investitionsentscheidung haben wir getroffen, als wir einen Mietvertrag unterschrieben haben, vor einem Jahr, 1,5 Jahren, mit hier Bankbürgschaft, persönliche Bürgschaft und so weiter. Die Förderzusage haben wir vor einem Monat bekommen, also über ein Jahr später. Hey, da steckt Risiko drin, dass du bereit sein musst zu nehmen. Zurück zum Thema Lohnkostenförderung. Du kriegst im Endeffekt, wenn du die richtigen, in Anführungszeichen, Mitarbeiter einstellst, und da kommt es gar nicht so mal auf den Grad der Schwerbehinderung an, das spielt durchaus eine Rolle, muss über 50% liegen, aber haben sowieso die meisten. Es kommt sehr darauf an, wo die herkommen. Der Staat hat quasi einen privilegierten Weg, den er haben möchte, warum verstehe ich bis heute nicht, für den Transfer in den ersten Arbeitsmarkt. Und wenn du aus Werkstätten nimmst und das sogenannte Budget für Arbeit in Anspruch nimmst, kriegst du wahrscheinlich all in eine Lohnkostenförderung auf Mindestlohn von rund 75-80%. Es gibt den Fördertopf, auf der anderen Seite gibt es nochmal einen Zuschlag für den Menschen ohne Schwerbehinderung, der anleitet, als Ausgleichs quasi Beitrag, weil er weniger effizient arbeiten kann. Und das heißt, am Schluss läufst du raus, Mitarbeiter arbeiten eben eher 25-30 Stunden die Woche als Vollzeit. Leben ist kein Sprint, sondern Marathon, mehr kriegen sie nicht hin. Ist auch völlig okay, auch für einen Schichtplan viel, viel interessanter so einzuteilen. Und du kriegst dann wahrscheinlich auf Mindestlohnbasis das so ersetzt, dass du bei einem Mitarbeiter von 25 Stunden irgendwie effektiv wahrscheinlich um die 400 € plus minus zahlen musst. Aber da liegt jetzt der Krux im System, warum es eben auch nicht gemacht wird. Warum? Wir als Privatwirtschaftler, genauso wie eine Werkstatt oder also genauso wie ein gemeinnütziger Verein, die eben Menschen mit Schwerbehinderung zu sich nehmen würden, das ganz übliche Risiko, dass der Mitarbeiter bei Ihnen quasi angestellt ist und wenn es nicht mehr funktioniert, ist eben der besondere Kündigungsschutz der Hinderungsgrund schlechthin, warum die Privatwirtschaft Menschen mit Schwerbehinderung nicht einstellt. Das ist eine unausgesprochene Wahrheit. Hiermit spreche ich sie mal aus. Das wird bestätigt von allen Unternehmern. Es ist ein unausgesprochenes Gesetz in der Personalabteilung. Wir stellen Schwerbehinderte nicht ein. Warum? Wenn er irgendwann mal nicht mehr performt, hast du das Problem, musst einen Rechtsanwalt nehmen, musst mit dem Integrationsamt arbeiten und ob den los wirst, müssen mal schauen, Klammer auf, Risiko, du gehst pleite, Klammer zu. Das ist ja die faktische Situation bei einem kleinen Unternehmer. Wenn die Alternative einer herkommt und sagt, hey, hör mal zu, Alice, ich habe einen Kollegen, der kann das alles. Alles, was er machen muss, ist effektiv jeden Monat 350 € netto ihm überweisen. Und hier ist der Vertrag, bitte unterschreiben. Und wenn es nicht klappt, ist nicht dein Mitarbeiter, sondern unserer. Wir nehmen ihn wieder zurück und betreuen ihn in der Werkstatt mit Rückkehrrechten und so weiter. Würdest du es machen? Du würdest es sofort machen. Du musst einfach das System ändern. Und dann sind wir wieder bei diesem Ding, warum erster Arbeitsmarkt? Wir haben in Deutschland definiert, und das ist durchaus wahrscheinlich sozial, ethisch genau richtig zu sagen, Achtung, es ist die Definition sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis. Das ist aber zu kurz gegriffen aus meiner Sicht. Warum? Weil es eben die faktische Teilnahme am Arbeitsleben nicht ermöglicht, findet ja gerade nicht statt. Und vielleicht müssen wir statt 100% ethisch, moralisch alles richtig zu machen, lieber 80% es faktisch richtig machen. Es werden sicherlich Leute aus dem System sagen, der Lusche hat keine Ahnung. Es gibt doch solche Sachen, ja, die heißen dann berufsintegrierte Arbeitsplätze und so weiter, aber da ist die Förderung viel geringer. Da kriege ich nur die Hälfte gefördert wahrscheinlich der Kosten. Und dann rechnet sich's nicht mehr. Also ich kann nur sagen, bei uns rechnet sich's wahrscheinlich und wir sind wahrscheinlich echt nicht so schlecht aufgestellt im Sinne Effizienz und toller Laden und hin und her. Wahrscheinlich wird's eine schwarze Null werden und wenn, dann ist eine schwarze Null echt wahrscheinlich der beste Wert, den die Inklusionsbranche jemals gesehen hat für so ein Konzept. Folglicherweise weniger Förderung geht einfach nicht. Aber ist doch auch okay, wir als Gesellschaft wissen doch, dass es Schwächere gibt und im Sozialstaat muss der Staat dafür aufkommen. Ist völlig okay. Die Baseline ist für alle Leute in Ordnung, aber dann lasst uns doch das Geld sinnvoll einsetzen, denn nichts ist teurer als ein Werkstattplatz.
Max,
Speechless. Habe ich auch noch nicht erlebt. Ich habe alle Podcasts von dir gehört. Du warst nie speechless.
Yes. Ich sehe halt so viele Parallelen, also Parallelen auch zu anderen Themen, unternehmerischen Themen, wo halt sehr, sehr viel in der Theorie darüber nachgedacht wird, wie man etwas angehen kann, aber dann der Praxisbezug fehlt. Also wie es in der Realität, im Unternehmen, im Standort, in der Location vor Ort denn tatsächlich auch umgesetzt werden kann. Und ich war vorher schon, also wie ich es ganz am Anfang ja auch gesagt habe, ich war vorher schon sehr gespannt auf diese Folge heute und das, was wir bisher besprochen haben, bestätigt das nur noch. Ich find das sehr, sehr spannend, was ihr da macht.
Schau, und was auch, ich am liebsten hätte gerne, ist ein Streitgespräch, also nicht Streit, aber Diskussionsgespräch mit einem Politiker, Fachpolitiker in der FAZ als Beispiel. Ne, kann jetzt auch die Bild-Zeitung sein, ist mir wurscht. Warum? Mich als Praktiker kann man sofort mit der Theorie widerlegen. Aber Herr Lusche, Sie haben ja nicht recht, weil wir haben Förderprogramm, weil wir haben dies, ja, wir haben das. Hey, die Realität ist, Inklusion findet nicht statt. Und mal ganz offen, hat sich irgendein Behinderter ausgesucht, dass er schwerbehindert ist? Nee. Das ist doch echt scheiße, wie wir mit den Leuten umgehen.
Ja. Ja. Uneingeschränkte Zustimmung. Und das kannst du noch ausweiten auf wahrscheinlich noch viele andere Bereiche. Ihr habt relativ viel Medienaufmerksamkeit bekommen, jetzt seitdem es euch gibt. Gibt es da nicht den einen oder anderen, keine Ahnung, der sagt, hey, auf so ein Gespräch, da würde ich mich drauf einlassen?
Ich war, wie gesagt, vor 2-3 Tagen im Bundestag, habe mit vielen Abgeordneten gesprochen. Es ist einfach überhaupt gar kein Thema, das Tagesordnung hat. Ja, in der aktuellen Krisensituation wird über sowas nicht diskutiert. Es ist auch natürlich ein Phänomen, dass Fachpolitiker in diesem Bereich wahrscheinlich eher linksorientiert, sozial orientiert am System arbeiten. Und eben nicht den betriebswirtschaftlichen Ansatz überhaupt verstehen oder verstehen wollen. Also ich finde Amerika nicht besser, don't get me wrong, ich habe da nur lange gearbeitet. Ich finde Amerika den Ansatz des Social Entrepreneurs ganz spannend. Wäre es nicht genial, wenn man mit Inklusion auch Geld verdienen kann? Und zwar jetzt nicht im Sinne von stinkenreich und bling bling, sondern einfach, hey, ich mache Inklusion. Und es macht so viel Sinn, dass ich noch mehr Menschen mit Schwerbehinderung in den Arbeitsmarkt bringe. Und zwar nicht, um sie zu knechten, sondern dass ich Stories hinterher habe, wo die Kunden wiederkommen oder beim Rausgehen sagen, Max, der Laden ist so geil, ich komme garantiert wieder. Die haben so einen tollen Job gemacht.
Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich würde noch den Schritt weitergehen, dass es die Begrifflichkeit Inklusion gar nicht mehr braucht, weil das, was ihr macht und was, wie du es gerade als Social Entrepreneur bezeichnet hast, dass das was völlig Normales ist. Also dass es überhaupt nichts Außergewöhnliches ist, sondern es ist halt einfach so. Und es ist ein Unternehmen, in dem arbeiten Menschen, die eine Beeinträchtigung haben. Und natürlich ist es ein Wirtschaftsunternehmen, das am Ende des Monats, des Jahres, des Quartals, wie auch immer, profitabel sein soll. Aber da braucht es diese Begrifflichkeiten nicht mehr. Das wäre vielleicht, ich weiß, es ist
schön, um wahr zu sein.
Ja, ja. Also wir hatten tatsächlich, also wir haben es ja regelmäßig, ja, wo ich sitze hier im Umami gerade, wir haben zum Glück, also man muss so ein paar Stufen rauf, um bei uns auf die Terrasse zu kommen, aber wir haben einen Aufzug, also so einen Aufzug, wo man mit dem Rollstuhl reinfahren kann. Und wir haben regelmäßig Menschen mit einem Rollstuhl hier und vor einigen Tagen war jemand hier und mich mit ihm unterhalten. Und er sagt, der will überhaupt nicht anders behandelt werden. Der will das gar nicht. Natürlich kann dann kein Stuhl am Tisch stehen, wenn er dahin rollt. Aber ansonsten will er behandelt werden wie jeder andere Gast auch. Und ich glaube, wenn wir da hinkommen, sowohl auf der mitarbeitenden Seite als auch bei den Gästen, dann braucht es vielleicht die Begrifflichkeiten auch nicht mehr.
Bin ich völlig bei dir und das ist ja das, was wir wollen. Also wir haben zum Beispiel gerade eine Partnerschaft mit EY Deutschland geschlossen, also Ernst & Young, großer Wirtschaftsprüfer, eines der größten Unternehmen Deutschlands. Von Standort Frankfurt, auch ja interessant, eine Corporate Social Responsibility Partnerschaft, so ein bisschen Partnerschaft für unser Café mitmachen. Ziel ist, dass Menschen aus EY Frankfurt eben bei uns vorbeikommen können, mitarbeiten können, mithelfen können. Warum? Was wollen wir denn? Wir wollen, dass einfach es wieder menschelt, dass überhaupt mal ein Kontakt ist. Weil wenn dann ein, ich sag jetzt mal, Wirtschaftsprüfer bei uns in der Küche steht und der Kollege mit Beeinträchtigungen zeigt ihm, wie die Waffel richtig gebacken wird. Ja, da passiert doch was mit den Menschen. Wir merken jeden Tag im Café, dass Gäste, die neu reinkommen, weil wir haben ganz viele Stammgäste, aber die eben auch neu reinkommen, Das sind Berührungsängste im Sinne von, ich weiß gar nicht, wie ich mit den Mitarbeitern reden soll. Und das ist doch, hey, das ist doch traurig.
Das ist traurig. Aber auf der anderen Seite auch schön, dass es noch so, also es ist nicht schön, dass es noch so ist, aber schön, dass ihr das wahrnehmt und jetzt, ob es mit der Kooperation ist oder ganz normal im Tagesgeschäft ist, diese Ängste und diese Barrieren abbauen könnt und einen tatsächlichen, realen Zugang schaffen könnt zu diesen Begegnungen und zu diesen Kontakten. Zwei Fragen mit Bitte um prägnanter Antwort. Zum einen habe ich gelesen, dass euer Name bei manchen als polarisierend wahrgenommen wird, also der Downies-Teil eures Namens. Wie ist deine Antwort darauf?
Also mit uns hat noch keiner gesprochen. Ja, ist interessant, was manchmal dann in Medien auch besprochen wird von Leuten, die sich daran stören. Ich fange mal vorne an. Also ich glaube, sowohl mein Geschäftspartner als auch ich, die beide einen schwerbehinderten Sohn haben, ich glaube, uns beiden sollte man abnehmen, dass wenn wir so viel privates Geld in die Hand nehmen und es ist nicht so, dass ich stinkend reich wäre und sage, die 300.000, 400.000 sind mir völlig wurscht, weil ich habe ja Milliarden auf dem Konto. Nee, überhaupt nicht. Ich bin zu meiner Frau hin und habe gesagt, Schätzelein, das war die Rente. Schau sie dir einmal nochmal an, aber ich muss es machen. Ich muss es einfach machen, weil sonst keiner macht. Dann mache ich es halt. Ja, ich schlafe jetzt besser. Ja, das klingt jetzt ganz lustig, aber so ist es. Ich glaube, uns nimmt jeder ab, wir wollen niemanden beleidigen. Ja, warum sollten wir jemanden beleidigen? Das ist nicht unser Ansatz. Wir haben 11 Mitarbeiter mit Schwerbehinderung eingestellt. Wir würden gerne an unseren Fakten bemessen werden. Vielleicht ist der Name nicht ganz ethisch, moralisch, deutsch perfekt, ja? Vielleicht ist es aber auch ein bisschen die Frechheit. Wir haben den Namen mit Absicht gewählt. Warum? Ich habe zu viele Inklusionsbetriebe in der Gastronomie gesehen, wo nicht bekannt ist, dass die Menschen schwerbehindert sind, die da arbeiten. Und dann tut man ihnen auch nichts Gutes, wenn Folgendes passiert, ja? Kaffee, Leidenschaft, Herzblut, schöneres Leben oder wie auch immer. Der Gast weiß es nicht, kommt rein, verhält sich ganz normal wie ein Gast, bestellt was beim Kellner. Der Kellner versteht es nicht, weil er es nicht kann, ja, weil er eine Behinderung hat. Und nach einer halben Stunde ist der Gast sauer, steht auf, geht und sagt, ja, der Kellner hat ja meine Bestellung für eine Suppe vergeigt oder wie auch immer, Scheißladen. Ja, null Sterne. Hey, das ist eine Negativspirale. Bei uns siehst du Folgendes, die Leute wissen, um was es geht, sie sehen es. Und wenn dann ein Fehler passiert, irgendwie der Mitarbeiter kommt her und schlabbert einen Cappuccino ihm auf den Tisch. Natürlich kriegt er einen ganzen Cappuccino, er zahlt ja auch für den ganzen, muss er einfach nur herkommen und sagen, hey, Cappuccino bitte einmal neu. Aber dann menschelt's, dann sagt der Gast, ja, ist ja gar nicht schlimm und das machst du richtig gut und toll, extra Trinkgeld und so weiter. Das ist eine Positivspirale. Und wenn wir dann diesen etwas plakativen Namen eben nehmen müssen, okay, Haken dran, ich kann nur sagen, die Mitarbeiter, die sich bei uns beworben haben, stören sich überhaupt nicht am Laden, an dem Namen. Wir haben ganz viele Mitarbeiter und Angehörige, die sagen, Max, wenn ihr den Namen ändert, kündigen wir das Arbeitsverhältnis unseres Sohnes oder wie auch immer. Und ein Angehöriger eines unserer Mitarbeiter hat es mal wie folgt gesagt, hat gesagt, Max, hör zu, ihr seid ja noch ein bisschen neu im Thema der Sozialwirtschaft hier an der Stelle, aber ich sage euch eins, es diskutieren ganz viele Leute ohne Mandat anderer, im Namen anderer, um einfach ethisch, moralisch mal wieder die bessere Meinung vertreten zu haben. Wir sollten darüber sprechen, mal Fakten zu schaffen. Und niemand schafft Fakten. Wo sind die Arbeitsplätze denn? Insofern das zum Namen. Wir wollen niemanden beleidigen. Ich glaube, er tut uns wirklich gut, weil die Leute ein Verständnis haben, um was es geht. Und das war's auch schon.
Danke, Max. Max, ihr wollt wachsen. Vielleicht kannst du kurz, knapp skizzieren, warum, wie, mit wem. Wie soll das vonstatten gehen?
Also ich fange mal so an. Wenn der Laden in Oberursel funktioniert und sorry, no disrespect Oberursel, dann funktioniert er überall in Deutschland, bis auf in Offenbach oder so. Sorry, das war ein Eintracht Frankfurt-Witz. Bitte ich zu entschuldigen. Offenbach ist eine tolle Stadt. Aber zurück zu deiner Frage. Also ich wurde mal gefragt, was ist das Ziel, das Expansionsziel? Ne? Ich war davor bei B&B Hotels, irgendwie Ziel 300, 400 und so weiter. Ich habe halt gesagt 100 Stück. Warum 100 Stück? Naja, weil man nicht 78 hat gesagt. Ja, 100 ist einfach eine schöne Zahl, die man einfach mal rausknallen kann, weil 10 ist ja auch blöd und 50, keine Ahnung. Was passiert denn, wenn 100 Coffee Brownies and Downies da sind? 100 mal 10 Mitarbeiter. Hey, 1000 Mitarbeiter im Arbeitsmarkt, natürlich wäre das geil. Ja, natürlich wäre das erstrebenswert. Aber neben diesem Gedanken geht es uns darum, wir wollen eine Blaupause zeigen, dass es funktioniert. Ja, dass es der Bäcker macht, der Metzger macht, der Blumenladen macht. Aber auf der anderen Seite, was mir noch wichtiger ist, ich möchte gerne, wir möchten gerne diese gesellschaftspolitische Diskussion führen. Ja, mit allen Beteiligten. Und wir sagen nicht, dass wir Recht haben mit unserer Meinung. Wir können nur sagen, Achtung, das funktioniert und das funktioniert nicht aus der Sache, aus der Sicht eines Privatwirtschaftlers.
Und lass uns drüber sprechen.
Genau, lass uns gemeinsam drüber sprechen und lass uns nicht streiten im negativen Sinne, Klammer auf, über unseren Namen oder sowas, sondern lass uns über die Fakten sprechen. Wenn es doch so ist, dass ganz viele Menschen mit Schwerbehinderung gerne im ersten Arbeitsmarkt tätig sein wollen, aber es gar nicht können, dann ist doch was nicht in Ordnung. Aber wenn jeder sagen würde, hey, wir setzen ein Zeichen für Inklusion, wir unterstützen dieses Projekt, hey, dann haben wir vielleicht Geld und können Expansionisten einstellen, damit wir noch mehr Standorte machen können. Ja, deswegen haben wir auch einen gemeinnützigen Verein gerade in der Gründung, den wir daneben stellen. Wir haben Anfragen, dass Leute uns Geld spenden wollen. Das können sie nicht in unsere GmbH rein, geht halt nicht. Insofern gemeinnütziger Verein, um was geht's, Menschen mit Schwerbehinderung in Arbeit zu bringen. Das Beste, was wir machen können, ist, wir haben lange hin und her diskutiert, ist, wir brauchen Expansionisten, der noch einen Laden eröffnen kann, der noch einen Partner findet, den Partner, über den wir gerade gesprochen haben. Insofern meldet euch, spendet Geld, kauft uns einen Kaffee, kommt bei uns essen, am besten zum Mittagessen. Der große Bon zählt, ja, nicht nur die Marge, sondern auch der nominale Wert. Würde mich freuen.
Du darfst gerne mal
vorbeikommen.
Ich habe mir gerade überlegt, dass ich glaube, ich schnapp mir morgen unseren Sohn und fahre mal nach Oberursel. Das ist nicht so weit von uns. Du wolltest noch was sagen.
Das ist ein bisschen schwertragend. Jetzt an der Stelle bitte ich zum Entschuldigen. Aber ich habe einfach ein Beispiel dabei, was passiert, wenn Menschen, die wir als nicht arbeitsfähig und würdig eingestuft haben, plötzlich Wunder vollbringen können. In der zweiten, dritten Woche, ich habe operativ alles mitgemacht am Anfang. Ich bin, glaube ich, kein schlechter Topspüler, um zu schauen, dass die Prozesse alle funktionieren, lag plötzlich am Abend eine Karte, eine handgeschriebene Karte auf dem Tresen. Von wahrscheinlich einer älteren Dame, vom handschriftlichen Bild her, an das liebe Team von Coffee Brownies in Downies. Dachte ich so ein bisschen, gut, was wird das sein? Irgendwie danke zur Eröffnung oder Glückwunsch oder sowas. Oder eine Beschwerde, Brownie war zu matschig, keine Ahnung. Habe es dann erst abends nach dem Service mal aufgemacht, habe mich hingesetzt und da hat es mich echt umgehauen. Das ist die Karte. Ich will mal daraus kurz so ein bisschen zitieren. Liebes Team von Coffee Brownies and Downies, ich war heute das erste Mal in diesem wunderbaren Café. So aufmerksam wurde ich von allen bedient. Mein Highlight des Tages war, dass mir ein Mitarbeiter ganz liebevoll seine Hand auf meine Schulter gelegt hat, nachdem er mir meine Tasse Tee serviert hatte. Und den Teil ändere ich jetzt ein bisschen ab. Die Dame arbeitet als ehrenamtliche Sterbebegleiterin für Kinder. Sind gewisse Dinge gerade eben passiert. Müde, traurig und kraftlos kam ich hier an. Die Hand dieses tollen Mitarbeiters hat mir so gut getan. Danke und bis ganz bald. Hey, das machen Mitarbeiter, die wir als Gesellschaft, nicht die Politik, die wir als Gesellschaft, du, ich, wir alle, als nicht arbeitsfähig definiert haben. Diese Karte, die Handauflegen des Mitarbeiters, ich weiß, wer es war, hat den deutschen Sozialstaat wahrscheinlich 150.000 Euro Psychologenkosten gespart. Warum machen wir das nicht? Warum sind wir die Ersten, die mit dem dusseligen Café in Oberursel das machen? Ich verstehe es nicht. Und die Eintracht gewinnt die Champions League.
Ich bin froh, dass wir die Kurve zum Humor so schnell wieder zurückgefunden haben. Max, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit heute. Das gesamte Thema hat mich sehr berührt. Wir haben eine Tradition zum Ende des Podcasts, wo ich dir zwei Fragen stelle. Und die eine ist, und dein Spritzer Zitrone ist unser Name, wenn das Leben dir Zitronen gibt, wenn es mal nicht so läuft, wie du dir das vorgestellt hast. Was machst du und kannst du das, was du machst, so formulieren, dass diejenigen, die uns zuhören, daraus vielleicht einen Mehrwert haben? Also dass sie damit kann ich was anfangen, vielleicht kann ich das für mich selbst auch umsetzen.
Ich will zwei Antworten geben. Die erste im Sinne von Eintracht Frankfurt, Dragoslav Stepanovic sagte mal so schön, Leber geht weiter.
Leber geht weiter, ja.
Und Thema Nummer zwei, ich bin fest davon überzeugt, dass zu einem gewissen Maße man seines eigenen Glückes Schmied ist. Ja? Rückschläge gehören einfach dazu, das ist so. Und natürlich gibt es Leute, die haben einfach mehr Glück oder mehr Pech. Aber am Schluss, hey, Ärmel hochkrempeln, weitermachen, ja, lächeln, weitermachen. geh raus an die frische Luft, spazieren, rede mit Leuten drüber, weitermachen. Ja, wer sich runterziehen lässt, es gibt immer eine Chance zu sagen, hey, ich mache da nicht mit, ich bleib positiv. Es liegt einem wesentlich mehr an einem selbst, wie man meistens denkt.
Ja, ich bin absolut bei dir. Ich mag tatsächlich, es ist zwar so ein bisschen so Bumpersticker-Niveau, aber wer nicht will, findet Gründe, wer will, findet Wege. Damit lebe ich ganz gut bisher. Zum Abschluss, wenn du das auf unsere Branche, also auf die Gastronomie übersetzt, gibt es etwas, von dem du sagst, hey, das ist aus deinen Erfahrungen aus der Gastronomie eine klare Handlungsanweisung oder ein klarer Mehrwert, irgendwas, von dem du sagst, hey, überleg doch mal, ob das nicht ein Weg ist, wie ihr Gastronomen, die Themen haben, wie wir sie alle kennen, also Kosten, Personal und so weiter, irgendwas, wovon die, die uns heute zugehört haben, in einem prägnanten Satz profitieren können.
Stellt Menschen mit Schwerbehinderungen ein, der Staat unterstützt euch finanziell, euer Team wird besser und ihr müsst keine Strafabgaben zahlen. Win, 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 win.
Max, danke.
Sehr gerne, bis bald.